Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Ende Januar 2025 fand in Berlin der Neujahrsempfang des AWO-Bundesverbandes statt. Zu diesem Anlass gab es eine Podiumsdiskussion mit dem Titel »Künstliche Demokratie – Wie künstliche Intelligenz die Gesellschaften verändern kann«. Wir bitten, die teilweise schlechte Klangqualität zu entschuldigen.
Ja, künstliche Demokratie, wie KI Gesellschaften verändern kann, ist das Thema unserer kleinen Runde hier. Ich würde gerne anfangen mit einer Begriffsbestimmung, weil alle reden über KI, alle scheinen zu wissen, was KI ist, alle scheinen zu wissen, was sie kann, was sie nicht kann, wie wichtig sie ist, wie gefährlich sie ist. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was eine KI ist. Erklärt doch mal KI für Doofe. Was ist das? Was macht eine künstliche Intelligenz? Woran erkenne ich, dass es eine ist?
Sauber argumentiert würde man sagen, künstliche Intelligenz ist ein Bereich der Informatik.
Rainer Rehack ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft.
Der bestimmte technische Maßnahmen oder technische sozusagen Ansätze umfasst. Zum Beispiel Addition, Subtraktion, das ist so eine Art, wie ich mit Zahlen umgehe. Und dann gibt es noch komplexere statistische Verfahren, die nicht ganz genau Dinge machen, sondern so ein bisschen drüber rechnen, so Quersummen bilden, sowas in die Richtung. Und wenn man das ganz, ganz komplex macht, dann kommt man zu sozusagen einem Strauß von Methoden. Es gibt ganz, ganz verschiedene davon und der wird üblicherweise so zusammengefasst unter dem Begriff künstliche Intelligenz. Man muss auf alle Fälle, aber darf nicht den Fehler machen, Roboter, Algorithmen, Computer, Daten, das alles als KI zu bezeichnen. In der Informatik ist relativ klar definiert, was das ist und was es auch nicht ist.
Algorithmen sind keine künstliche Intelligenz?
Es gibt Algorithmen, die künstliche Intelligenz sind und oder in künstliche Intelligenzsystemen verwendet werden und es gibt aber auch andere Algorithmen. Algorithmen sind quasi so Rechenregeln.
Und die können im Zweifelsfall künstlich intelligent sein, diese Rechenregeln.
Der Begriff ist sehr, sehr problematisch. Also ein künstlicher See ist ein richtiger See, eine künstliche Blume ist keine Blume. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Man kann sagen, KI, man kann sagen, also ich sage gerne, KI ist kurz für komplexe Informatik.
Was für so Leute wie mich so viel bedeutet, wie verstehst du sowieso nicht, lass mich das mal machen.
Vielleicht wollen.
Aber ich fühle mich gerade ein bisschen unbefriedigt. Also es ist irgendein digitales Ding, das rechnet nach bestimmten Regeln und manchmal macht es Intelligenz? Manchmal verhält es sich intelligent. Was?
Ich kann gerne auch nochmal versuchen starten.
Theresa Züger leitet das AI and Society Lab am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft.
Ich glaube, erstmal können wir sagen, alles, was Rainer gesagt hat, das ist auf jeden Fall zutreffend. Informatiker würden immer sagen, das ist ein Teilbereich der Informatik. Aber heutzutage gibt es ja einen großen Hype um KI und das, was man vor vielen Jahrzehnten über von KI verstanden hat oder ja als KI verstanden hat, das ist heute von diesem Trend abgelöst, dass man vor allem maschinelles Lernen als KI versteht. Das heißt nicht, dass die anderen Formen nicht mehr existieren, symbolische KI und andere Formen von KI, aber das ist im Moment das, was viele damit meinen. Und wenn wir von maschinellem Lernen sprechen, dann reden wir meistens von sogenannten trainierten neuronalen Netzen. Und das runtergebrochen sind sehr komplexe statistische Verfahren, die in einem neuronalen Netz ineinander verschachtelt werden, zusammenhängend eben ein statistisches Verfahren ausüben und uns meistens Wahrscheinlichkeiten berechnen. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein neuronales Netz darauf trainieren, mit sehr vielen Trainingsdaten und auch menschlichem Input, der dabei immer ganz wichtig ist, zu erkennen, was eine Katze auf einem Bild ist und was keine Katze auf einem Bild ist. Und dann gibt mir so ein Netz eine Wahrscheinlichkeit an, mit welcher Wahrscheinlichkeit es glaubt, dass eine Katze abgebildet ist.
Da bekomme ich als Antwort, das ist eine Katze.
Nee. So.
Nee.
Nein, leider nicht.
Sondern ich würde eine Wahrscheinlichkeit bekommen, zum Beispiel zu 90% ist hier eine Katze sichtbar. Wobei aber ein neuronales Netz eben nicht nach unseren menschlichen Kriterien ein Bild analysiert, sondern in all diesen kleinen Daten, die eingeflossen sind in diese Analyse, die zum Beispiel einem Bild, also in ganz viele Pixel und Graustufen zerlegt werden, Muster erkennt. Und über die Verbesserung der Erkennung dieser Muster wird es daran immer besser, dann etwas ein bestimmtes Ziel zu erreichen, was wir dem Netz vorgegeben haben.
Jetzt wird unsere Runde hinterher als Podcast veröffentlicht werden. Ich werde das produzieren auch. Mhm. Was wir machen, wenn wir sprechen, meistens merken wir es nicht, das ist Füllwörter benutzen, solche Sachen. Ich habe seit etwas über einem Jahr in meiner Nachbearbeitungssoftware einen Knopf, da drücke ich drauf, Cut Fillers heißt das Ding, und dann schneidet das sämtliche Äs und Öms raus. Ist das KI?
Wahrscheinlich, das könnte sehr gut ein KI-Tool sein, was nämlich darauf trainiert wurde, genau diese Laute aus dem gesamten Lautwerk zu erkennen und raus zu eliminieren.
Aber wenn du sagst, wahrscheinlich ist es eine KI, was ist es, was könnte es denn sonst sein?
Naja, es gibt auch, da kommen wir genau in das Problem rein. Also es gibt ja auch bei der begrifflichen Machine Learning verschiedene, es gibt generative Algorithmen, es gibt Support-Vektor-Maschinen, es gibt gibt ganz verschiedene Arten. Und es könnte natürlich auch ein bisschen einfachere Statistik sein, die quasi gemerkt hat, das Ä klingt immer so. Und dann immer, wenn ich das finde, nehme ich es raus. Das könnte man auch machen. Klappt manchmal nicht so gut, klappt manchmal gut. Der Kern, glaube ich, was man bei KI so ein bisschen beschreiben kann und um es runterzubrechen ist, wenn ich so klassische Informatik nehme, dann kriege ich halt so korrekte oder nicht so korrekte Sachen. KI-Systeme können meistens oder werden verwendet, um komplexere Aufgaben zu erledigen. Und dafür können sie die aber nicht so richtig gut. Also ich bei dem Bild zum Beispiel mit dem Hund und Katze erkennen, da würde dann zum Beispiel stehen, es ist zu 90% eine Katze, zu 67% ein Hund, zu 53% eine Ratte und zu 9% ein Pfannkuchen.
Aber das ist natürlich nicht die Antwort, die ich von diesem System haben will, wenn ich ihn wenn
naja,
ich frage,
was die Systeme dann machen, ist einfach das Größte auszugeben und zu sagen, wahrscheinlich ist es das. Und es ist für viele Anwendungsfälle ist es gut genug. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Empfehlungen bekommen und einen nächsten Song vorgeschlagen kriege, dann ist es nicht so schlimm, wenn das mal falsch liegt, weil es meistens ziemlich gut ist. Wenn ich jetzt solche Systeme aber verwende, um zum Beispiel Sozialgelder auszuzahlen oder sozusagen die Systeme verwende, um zum Beispiel Pflege von Menschen im Krankenhaus oder so zu verwenden, da will man nicht, dass es meistens richtig liegt.
Boah.
Und das ist so ein bisschen, man kauft sich sozusagen diese Fülle an möglichen Anwendungsfällen erkauft man sich mit Ungenauigkeit. Und das ist so ein Kernproblem, was man immer diskutieren muss. Für viele Anwendungsfälle reicht's aber.
Für welche reicht's denn nicht, abgesehen von vielleicht Pflege?
Ja, kann ich auch gerne was dazu sagen. Ich glaube, du hattest das Beispiel ja schon genannt von Sozialleistungen beispielsweise.
Clara Helming ist Senior Advocacy and Policy Manager bei der Nichtregierungsorganisation Algorithm Watch.
Also ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern im Publikum. Es gab vor ein paar Jahren einen Skandal in den Niederlanden, wo auch die Regierung zurücktreten musste, nachdem ein KI-Tool eingesetzt wurde, um Sozialleistungsbetrug zu erkennen. Und das hat sehr viele Personen erkannt, die gar keinen Sozialleistungsbetrug begangen haben. Und zwar waren das häufig Menschen, die keine niederländische Staatsbürgerschaft hatten oder eine Doppelstaatsbürgerschaft. Und das System hatte eben vorher das Muster gelernt, solche Menschen begehen Sozialleistungsbetrug. Und das stimmte in sehr vielen Fällen nicht und hat wirklich schlimme Konsequenzen gehabt. Also Menschen hatten dann plötzlich sehr hohe Schulden. Es ging um hohe Beträge, mehrere bis zu 10.000 Euro oder mehr, die dann plötzlich zurückgezahlt werden mussten, weil eben das Programm gesagt hat, diese Person hat Sozialleistungsbetrug begangen und es stimmte nicht. Das wäre ein Anwendungsfall, wie wir ihn nicht sehen wollen. Wie er auch verhindert werden muss.
Hört das irgendwann eigentlich mal auf? Also im Moment habe ich ja sogar noch das Problem, dass ich lernen muss, der KI die richtigen Kommandos zu geben, um ein richtiges Ergebnis zu bekommen, von dem ich dann nicht weiß, ob es richtig ist, weil weiß es ja nie so genau. Wenn wir irgendwann da hinkommen, dass ich einfach da so reinbrabbel und eine ordentliche Antwort bekomme?
Das haben Sie schon jetzt.
Habe ich schon.
Ja, aber Sie haben es nicht in Europa.
Wo habe ich es?
Außerhalb von Europa.
Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass zum Beispiel ChatGPT mir...
Weil es die europäische Version ist. Das ist die europäische Version. Der AI Act verbietet, bestimmte neuere Versionen sofort in Europa zu benutzen. Deswegen haben sie auch auf iPhones und in anderen Geräten veraltete Versionen oder teilweise kleinere Modelle. Aber ich möchte nochmal den Kollegen ein bisschen in die Bresche springen, weil die KI-Definition holprig war.
Alexander Löser ist Professor für künstliche Intelligenz und leitet das Forschungszentrum Data Science an der Berliner Hochschule für Technik.
Ich könnte Ihnen jetzt eine von Jan de Kun wiedergeben, aber wenn Sie 50 KI-Experten fragen, dann kriegen Sie 50 Definitionen. Und so richtig genau können wir das alles gar nicht sagen. Also so eine schöne Einstiegsfrage. Ich glaube, wenn wir nachher alle ein bisschen Sekt getrunken haben, können wir nochmal drüber iterieren.
Das würde bedeuten, dass wir jetzt sofort Sekt trinken gehen können, weil wir sowieso nicht wissen, worüber wir reden.
Ich versuch's mal kurz nochmal. Also wenn jetzt das eine Prüfung wäre, dann würde ich hören wollen, dass das eine Maschine ist, die sich selbstständig eine Aufgabe geben kann, die diese Aufgabe selbstständig plant, die diese Aufgabe ausführt, die sich dann reflektiert, ob das Ergebnis der ausgeführten Aufgabe mit dem Ergebnis, was gewünscht wurde, übereinstimmt, die sich dann korrigiert und zur Not auch noch dann weiter selbstständig neue Informationen reinführt, bis die Aufgabe abgeschlossen ist und das möglichst effizient. Das wäre eine Definition. Es gibt auch eine andere schöne von Harari, die ist aber ein bisschen länger.
Aber wenn die Maschine sich selbst die Aufgabe gibt, dann habe ich doch direkt dieses Horrorszenario,
ne? Skynet, stößt die Aufgabe an. Also der Mensch stößt die Aufgabe an. Und da kommen wir natürlich auch in das, was die Kollegin vorhin sagte. Es gibt dieses schöne Szenario, das Sie auch in vielen Büchern nachlesen können, was schon seit 15 Jahren bekannt ist. Der Mensch hat jetzt einer KI die Aufgabe gegeben, Büroklammern zu produzieren. Und was macht die KI? Die verwandelt den ganzen Planeten und später das Universum in eine Büroklammer. Und das ist genau der Grund, warum wir gewisse Leitplanken brauchen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, sollten wir aber positiv hier mal reingehen. Sie kennen alle die Wirtschaftsdaten, Sie kennen alle auch die Produktivität. Und auf der anderen Seite hatten wir hier vorhin extremes Engagement gesehen. Wir haben einfach Leute gesehen, die haben anderen Menschen geholfen. Und wenn Sie diese Leute fragen, womit sie sich aber auch beschäftigen müssen, dann sind das so Sachen wie Verwaltung, Finanzen, teilweise vielleicht machen sie sogar Öffentlichkeitsgerne, compliance-fähig zu sein, Abrechnungen, alles Mögliche. Und die Frage ist eher, und ich glaube, die müssen wir uns in wenigen Jahren stellen, wie wollen wir als Organisation agieren, wenn derzeit vielleicht 0,5% dieser Aufgaben sind von Ihrer Organisation in diesem Bereich von Maschinen wahrgenommen wird und mit dem exponentiellen Wachstum, was wir derzeit leider beobachten, wie gesagt, vielleicht nicht in Europa und in Deutschland, aber an anderen Stellen auf dieser Welt, wenn vielleicht 10% dieser Aufgaben in einer Organisation wie Ihrer wahrgenommen wird, wie sieht dann Ihre Organisation aus, wenn Sie plötzlich Maschinen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich mieten werden? Und die werden Sie sich nicht in Europa mieten, sondern in Abu Dhabi, in den USA. Ich würde sie mir vielleicht noch nicht in China mieten.
Warum werden wir die nicht in Europa mieten?
Weil wir
in dieser Regularien?
Weil wir in Europa einige sehr erfolgreiche Startups haben. Wir haben hoffentlich auch bald Startups, die sich mehr dem Engagement, was ihren Bereich betrifft, haben. Aber vom Prinzip her hat das mal ein Kollege aus den USA neulich auf den Punkt gebracht. Das ist so, wie wenn die Amerikaner mit einer Brille und Stahlkappen an den Füßen gegen die Europäer am Fußball gewinnen müssten. So sind gerade sozusagen die Möglichkeiten, die Europa hat im Kampf gegen China und den USA. Wir sind da derzeit meines Erachtens, und bitte korrigieren Sie mich oder korrigiert mich, wir sind da Zuschauer. Und das ist eine sehr schwierige Situation, weil wir da keinen Einfluss mehr haben auf das Wertesystem, mit dem die Maschinen mit uns agieren. Wir haben es nicht geschafft, diesen Maschinen ausreichend Trainingsdaten zu geben.
Moment, das Wertesystem der Maschine ist abhängig davon, wie viel Trainingsdaten
der Maschine. Das sagt schon die Kollegin. Sie müssen entsprechend...
Ja. Genau, also wir müssen uns ja immer, das ist ja hier keine magische Einheit, von der wir reden. Wir reden hier nicht über Gespenster und Geister, wir reden auch nicht über Hexenwerk, sondern wir reden über eine Technologie und die wird natürlich von Menschen gemacht. Und Menschen treffen dabei Entscheidungen, ihre Werte fließen dabei ein und das sieht man auch im Ergebnis. Deswegen habe ich vorhin dieses Beispiel erzählt aus den Niederlanden. Da wurde eben nicht genug reflektiert, wie diese Technologie am Ende diskriminiert. Weil wenn man sich über solche Fragen keine Gedanken hat, dann reflektiert die Technologie alles, was wir als Menschen mitbringen und wir als Menschen diskriminieren und wir haben Vorurteile. Und das kann natürlich zu einem großen Problem werden, weil die KI-Technologie das dann skaliert. Also statt, dass wir Technologien nutzen, um die menschlichen Schwächen, die wir vielleicht mitbringen, auszugleichen, werden die dann noch sozusagen verstärkt. Und das heißt ganz konkret, also es geht ja bei der AWO immer um sehr praktische Dinge. Wie lösen wir praktische Probleme? Und ich glaube, da ist es wichtig zu sehen, man muss jetzt weder in so kopflose Begeisterung verfallen, noch in Panik, sondern sich einfach ganz konkret anschauen, welche Probleme wollen wir hier lösen und welche Technologie verwenden wir da? Und sich dabei eben auch nicht nur mit Chancen und Risiken beschäftigen, die irgendwie in der Zukunft stattfinden, sondern sich ganz konkret angucken, was passiert hier und jetzt? Und dabei muss man eben auch über die negativen Konsequenzen, über die Schäden reden, die nicht passieren können, sondern die gerade passieren. Und da nehme ich jetzt vielleicht noch ein paar andere Sachen ein mit auf, die ihr auch gerne ergänzen könnt. Also zu den Schäden gehört auch die Produktionsbedingungen. Die sind, glaube ich, hier irgendwo schon mal angeklungen. Wir haben bei dieser Technologie genau die gleichen, ich sag mal, banalen Probleme, die wir immer haben bei Innovation. Und zwar, um die Trainingsdaten zu bereinigen, also da zum Beispiel problematische Beleidigungen oder zum Beispiel auch pornografische Darstellungen oder sowas rauszufiltern, braucht man Menschen. Die arbeiten unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen, häufig in Ländern des globalen Südens und werden schlecht bezahlt. Und diese Technologie verbraucht auch sehr viel Energie und ist sehr teuer. Das heißt, zum einen können sich nur sehr wenige große Unternehmen leisten, KI-Modelle überhaupt zu produzieren. Und die ganzen großen Tech-Unternehmen bleiben zurzeit alle hinter ihren Nachhaltigkeitsversprechen zurück, weil sie durch diesen hohen Energiebedarf eben so viel mehr CO2 verbrauchen.
Jetzt haben wir aber, gerade die Chinesen haben jetzt gerade eine KI vorgelegt, die nur, ich glaube, 10% verbraucht. Ja. Du hattest eben erzählt im Vorgespräch, dass ihr schon daran rumspielt, ne?
Ja, also jetzt ist Folgendes passiert. Wie gesagt, also seit anderthalb Jahren versuchen wir mit, glaube ich, einer relativ guten Ausstattung bei uns in der Hochschule mitzumachen und wir rennen genau in die Probleme rein, die Kollegin schon sagte. Das hat einerseits hohe Investments in Hardware, aber auch in Energie, aber auch in die Datenbeschaffung reingehen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt hat man eine Maschine so geschaffen, dass für bestimmte Bereiche, in diesem Fall war es Matheaufgaben lösen oder auch Programmieraufgaben zu lösen, die Maschine selber hochwertige Trainingsdaten erzeugt. Mit einem sehr teuren Basismodell, aber das kann man sich mittlerweile runterladen. Es gibt Plattformen wie Hugging Face, leider wieder amerikanisch. Da gibt es über 2 Millionen Modelle bereits für alle möglichen Aufgaben, auch Aufgaben, die für die AWO wahrscheinlich und Mitarbeiter sehr sinnvoll sind. Und dort waren auch die chinesischen Modelle und deswegen konnten meine Mitarbeiter die auch runterladen. Und wir haben uns das bereits angeschaut und geschaut, ob man dieses Verfahren, dass eine Maschine Daten produzieren kann, damit eine nächste Maschine daraus lernen kann, ob man das nicht nur für Mathe und Computer, also Programmieren anwenden kann, sondern für unser Fachgebiet, in diesem Fall also die Ärzte in der Diagnoseunterstützung zu helfen. Und da gibt es viele, viele Fachgebiete. Ich glaube, Chemie wird als nächstes kommen, auch Physik und ähnliche Gebiete. Und der Zug läuft gerade. Und das hat zwei Effekte. Der erste Effekt, den haben wir an der Börse gesehen, 400 Milliarden an einem Tag vernichtet von Nvidia. Ich habe es nicht verstanden, warum, ganz ehrlich gesagt. Also es muss eine Spontanhandlung gewesen sein. Es ergibt logisch keinen Sinn.
In Aktienkursen steckt viel Fantasie.
Nicht echt.
Aber was halt passiert ist, dass wieder kleinere Gruppen, so wie unsere, mitmachen kann und kann halt für bestimmte Nischen, Differentialdiagnose, haben Sie vielleicht noch nie gehört, ja, einige vielleicht schon, genau, versuchen hier wieder konkurrenzfähig zu sein. Es gibt Europa und Deutschland eine Chance. Diese Chance muss man natürlich erkennen, und zwar aus dem Grund, da plötzlich Trainingsdaten von einer Maschine erzeugt werden und wir in Deutschland, als auch in Europa bisher das Problem hatten, an diese Trainingsdaten, also in der Medizin gar nicht und in vielen anderen Bereichen sehr schlecht dran zu kommen. Ja.
Trainingsdaten heißt, ich sauge die gesamte Wikipedia leer.
Ach, das haben wir schon lange gemacht. Das haben wir schon 2020 gemacht. Die ist sehr gut kuratiert und auch in verschiedenen Sprachen. Das gibt denen sehr vielfältige Meinungen.
Aber was sind das denn für Trainingsdaten, also die ihr da jetzt reinarbeitet? Was sind das für Trainingsdaten, die ihr da jetzt reinarbeitet?
Nochmal, also die Idee ist folgende. Da muss ich ein bisschen ausholen. Das Gehirn des Fisches kann ein selbstverstärktes Lernen. Das heißt also, der kann so lange rumschnüffeln, bis er irgendwie die Nahrung gefunden hat. Das Gehirn der Katze geht schon weiter. Die Katze kann diese Sachen aufnehmen und speichern, um selbst eine Welt zu simulieren, was passiert, wenn ich die Pfote irgendwo hinmache. Sie hat also Trainingsdaten erzeugt durch das Reinforcement Learning. Sie hat so lange getapst, bis sie einigermaßen steht. Das hat sie irgendwie kapiert. Und dann kann sie sozusagen selber überlegen, was passiert, wenn ich die Pfote dahin mache. Manchmal ist die Simulation noch falsch, dann kippt sie um. Das hat sie sich beim nächsten Mal gemerkt. Dann kommt der Affe. Der kann mit anderen Affen diese Simulation machen. Was passiert, wenn ich dem die Banane schenke? Und aus den Affen, dann kommen irgendwann dann wir. Wir können also diese Sprache vorhersagen. Dieser Prozess, der Sprung von der vom Fisch zur Katze, der hat gerade stattgefunden. Und wie gesagt, nach der Katze, also nach den Säugetieren, kommen spezielle Säugetiere, die Tools, und Affen können eine sehr beschränkte Sprache einsetzen, aber bestimmte Sprache einsetzen. Das kommt dann als nächstes. Und die Frage ist, sind wir da in Europa Zuschauer oder dürfen wir mitspielen?
Müssen
wir mitspielen? Ich würde mal, es ist ja eine Diskussion hier, ich würde mal komplett die Gegenposition vertreten. Und zwar, glaube ich, muss man das ein bisschen aufrollen. Vorhin wurde ja gesagt, in den USA sind sozusagen, oder außerhalb von Europa sind so die ganzen Systeme außer Rand und Band, und hier sind die alle begrenzt. Ich könnte, mache ich auch in meinen Vorlesungen, stundenlang drüber sprechen, wie viel da schief läuft, weil Menschen dachten, dass diese Systeme das alles können. Und das denken sie deswegen, weil die Personen, die an diesem System arbeiten und die sie verkaufen, das erzählen, dass das so wäre. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch, weil die Auflistung der Probleme meistens nicht so viel sozusagen diskutiert wird und nicht so viel Raum bekommt. Und es wird auch zweitens darüber erschwert, weil wir zum Beispiel diese Systeme, wir nennen die die darunterliegenden Mechaniken künstliche neuronale Netze, und dann denken alle ans Gehirn. Dann werden Beispiele genommen wie, jetzt ist es wie eine Katze. Alleine schon zu sprechen von die Systeme erkennen, selbstständig und lernen. Das sind alles Begriffe, die wir aus der menschlichen Interaktion kennen. Wenn wir uns aber die technischen Systeme dahinter angucken, wie künstliche neuronale Netzwerke funktionieren, funktionieren die anders, als das Gehirn funktioniert. Wir sehen, dass diese Begriffe, die verwendet werden, die Diskussion auf einen Bereich verschieben, wo dann alle glauben, mitreden zu können. Tatsächlich braucht man aber sehr viel technisches Wissen, um zu verstehen, wo die Grenzen sind und warum es auch nicht so funktioniert. Und es hat auch eine ganz wesentliche Konsequenz, weil wenn ich sage, die Systeme werden immer menschenähnlicher, dann kann ich da natürlich auch Angst erzeugen.
Skynet.
Nicht nur das, sondern dann sitzen halt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da und sagen, wann wird mein Job automatisiert? Und das ist eine schlechte Position bei der nächsten Gehaltsverhandlung. Das stimmt aber gar nicht. Also es gibt Zitate, zum Beispiel ein Zitat finde ich sehr schön. Jeden Tag sehen wir, dass Maschinen Schach spielen, Sprachen übersetzen und bald die Jobs wegnehmen. Das ist ein Zitat von 73. Ne? Frey und Osborne haben 2013 gesagt, ja, in 10 Jahren sind die Hälfte der Jobs automatisiert und so weiter. Und wenn wir uns aber angucken, wie da gedacht wird, da wird sehr technisch gedacht. Da wird dann so ein, ne, bei ihrer Arbeit ist es wahrscheinlich genauso, da kann man sagen, da gibt es in der Arbeit gibt's so 80% Routineaufgaben und 20% Koordination mit anderen Menschen. Und die technische Denkweise ist dann, dann können wir doch die 80% automatisieren. Ohne mit den Leuten, die die Arbeit vor Ort, was wir vorhin gesehen haben, zu befragen, wie sieht die Arbeit aus? Naja, diese 20%, die informieren überhaupt erstmal diese anderen 80. Man kann da sicherlich Werkzeuge dafür finden, sozusagen, wie die Menschen die Arbeiten einfacher machen können oder nicht. Aber diese Revolution ist die Selbsterzählung der Leute, die das machen. Ne? Beim Goldrausch wurden auch die reich, die die Schaufeln verkauft haben, nicht die, die das Gold gefunden haben. Das muss man immer im Kopf behalten.
Wir hatten eben den Begriff Konkurrenzfähigkeit hier in Europa, in Deutschland. Müssen wir das überhaupt sein? Oder können wir einfach nicht sagen, ja gut, wir kaufen das bei euch?
Also erstmal müssen wir uns, glaube ich, klar sein, dass KI nicht eine Technologie ist. Das ist nicht eine Entität, sondern es gibt sehr unterschiedliche Systeme, die auf unterschiedlichen Technologien basieren und die auch sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche haben. Und deswegen ist die Frage schon so ganz allgemein ganz schwer zu beantworten. Mhm. Das, was quasi die große Industrie im Moment tut, das dreht sich vor allem um Large Language Models. Das ist so einer der größten, wichtigsten Technologien, wo es also um Sprachanwendungen geht. Ne? Wir haben vielleicht alle schon mal ChatGPT benutzt oder eine andere Anwendung, die einen Sprung gemacht haben, weswegen sich das zu einer wahnsinnigen Industrie entwickelt hat. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Anwendungen. Und ich würde sagen, aus meiner Forschung, die sich ja um gemeinwohlorientierte KI-Projekte dreht, ganz viele Anwendungen, die ganz andere, auf ganz anderen Technologien basiert, wo es auch um KI geht, die aber für den gemeinnützigen Sektor, glaube ich, noch viel interessanter ist. Wir mappen da sehr viel. Wir haben selber zwei Projekte, wo zwar auch Large Language Models benutzt werden, die aber im Grunde ja schon lange öffentlich auch nutzbar sind über Hugging Face, die geteilt werden können, wofür wir nicht zum Beispiel dieselbe Compute Power brauchen, sondern wir konnten Dinge wiederverwerten, wo im Grunde auch jeder Anwender und Entwickler sein kann. Wir haben eine Anwendung entwickelt, die im Standarddeutsch in leichte Sprache übersetzt. Das ist das Simba-Tool, das kann jeder nutzen. Das ist, soweit wir es veröffentlichen könnten, auch offener Code, aber es ist eine freie Anwendung, die also hilft, Texte in leichtere Sprache zu übersetzen, die nicht perfekt ist, aber die zumindest diesen Prozess massiv vereinfachen kann. Das zweite Tool, das ist ein Tool, was wir für FaktencheckerInnen entwickelt haben, weil die sitzen vor dem Problem, dass sie in einer Flut von Desinformationen ersticken und quasi erstmal durchsortieren müssen, was untersuchen wir denn als nächstes, was fact-checken wir denn als nächstes. Und wir haben auch in einem tiefen Austausch mit denen verstanden, was ist denn euer Problem, und haben dann ein Tool entwickelt, was im Grunde für sie vorfiltert, aber nach ihren eigenen Kriterien, weil verschiedene Redaktionen ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen und zum Beispiel auch ganz unterschiedliche Interessen haben. Und wir haben eben ein Tool entwickelt, was nicht das Fact-Checking übernimmt, sondern erstmal diese Vorfilterung für sie erleichtert. Was zum Beispiel jetzt von der Deutschen Welle und anderen Fact-Checking-Redaktionen genutzt wird. Und ich wollte gerne noch ganz kurz ein kurzes Beispiel geben. Das hat mich nämlich an unser Gespräch mit Rainer Mühlhoff, das ist ein Professor aus Osnabrück, erinnert, der das veranschaulicht, glaube ich, ganz gut, was KI kann. Und wo aber auch echte Schwierigkeiten noch liegen. Es gibt nämlich Tools, die in der Schule angewandt werden, die ein Problem lösen sollen, nämlich, dass Lehrer wahnsinnig viel korrigieren müssen. Und es gibt einen Anwender, der hat eine Lösung angeboten und die ist jetzt auf den Markt, wo eben Schularbeiten korrigiert werden durch ein KI-Tool. Und Rainer Mühlhoff hat sich halt mit nur einem kleinen Versuch mal dran gewagt zu schauen, wie verlässlich korrigiert denn dieses Tool. Was sie festgestellt haben, ist, sie haben, ich glaube, 10 Antworten mal auf eine bestimmte Aufgabenstellung. Das sollte eine Argumentation sein mit Pro und Contra und dann, was ist denn deine Meinung? Und das mal bewerten lassen durch dieses Tool. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass die Varianz, was dieses Tool auf ein und dasselbe Ergebnis gibt, massive Schwankungen hat. Also mehrere Schulnoten unterschiedlich. Wenn man sagt, okay, generieren wir das nochmal neu, und das ist quasi, als würde eine neue Arbeit genau von demselben Tool nochmal begutachtet werden, dann kommt eine Varianz aus von mehreren Schulnoten. Das heißt, dieses Tool ist nicht verlässlich.
Haben die nicht sogar die Verbesserungsvorschläge der KI in die Arbeit eingearbeitet und dann wieder der KI gegeben? Und es ist immer schlechter geworden.
Das heißt, es kann also nicht verlässlich diesen Job der Lehrer machen. Was zum Beispiel funktionieren würde, ist, Rechtschreibfehler zum Beispiel verlässlich erkennen. Da wäre ich ziemlich zuversichtlich, dass das sehr gut funktioniert. Aber das ist eben die Sache, dass da auch was versprochen wurde. Sie haben sich dann auch mit der Firma auseinandergesetzt, die dann auch gesagt hat, wir haben das noch nicht so tiefgehend getestet, aber es wird jetzt angewandt.
Das nur, um das vielleicht kurz zu ergänzen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, was gerade passiert, weil so viel über KI geredet wird, gibt es eben sehr viele Leute, die da den Goldrausch drin riechen und anfangen, Produkte zu erstellen, die am Ende gar nicht das leisten können, was sie versprechen. Das heißt, man muss sich wirklich ganz konkret anschauen, worum es geht. Entschuldigung, worum geht's hier? Und da geht's auch zum Beispiel um die Verwaltung. Also wir hören auch häufiger die ganzen Probleme, die wir mit der Verwaltung haben, und zu viel Bürokratie. Da schmeißen wir einfach einfach KI drauf und dann wird sich das alles von selber lösen. Damit ist nicht zu rechnen, sondern wir müssen ganz gezielt schauen, welche Probleme gibt es und dafür die richtigen Technologien auswenden und sie auch richtig anwenden.
Und man kann vielleicht noch ein Beispiel oder eine Anfügung. Der Clou war dieses Bewertungstool, was übrigens in Rheinland-Pfalz auch benutzt wird. Die Texte, die am besten von dem Tool bewertet wurden, sind KI-generierte Texte gewesen. Was lehren wir unsere SchülerInnen? Ne, das ist tatsächlich, und es zeigt aber auch die Frage, Grammatik ist eine Ja-Nein-Frage, chemische Elemente genau. Durchprobieren, Material optimieren, Kühlzyklen optimieren, da können diese Systeme wirklich eine ganze Menge, es sind ganz kleine, domainspezifische Aufgaben nennt man das dann, die können sie, aber was ist denn eine gute Arbeit? Was ist denn eine gute Behandlung von Menschen? Was ist denn gerecht?
Jetzt geht die AWO hin und sagt so, pass mal auf, wir führen jetzt hier KI ein, wir machen dadurch unsere Verwaltungsprozesse optimaler, wir machen verbesserte Mittelallokation, was weiß ich was. Woher wissen wir, dass das Ding das auch ordentlich macht? Also gibt es irgendwie eine Qualifizierungsstelle oder Zertifizierungsstelle?
Genau, wir wissen es nicht.
Oh. Ja? Ja, dann lassen wir es.
Das ist die Schwierigkeit. Viele sagen, dann lassen wir es und dann sitzen wir es aus. Ich glaube, wie gesagt, diejenigen hier, die daran Interesse haben, sollten überlegen, wie viel Investment in Zeit und Geld sie riskieren, damit ihre Organisation lernt zu bewerten, in welchem Bereich das Ganze jetzt schon funktioniert oder dass sie zumindest in ihrer Organisation einige Pioniere haben, die dann andere inspirieren und sagen, da hat es mir doch geholfen. Erfahrungswerte gibt es auch in anderen Organisationen. Wie gesagt, wir haben hier vorhin Öffentlichkeitsarbeit gesehen, ist man schon relativ weit, da Unterstützung zu bringen. Da geht es aber vielfach um Generierung. Ja, da ist es auch okay, wenn da mal ein Pixel falsch ist. Bei einer Differentialdiagnose wäre es schwierig, wenn die Diagnose falsch ist. Es gibt auch Tätigkeiten wie Zusammenfassen, ja, Berichte zusammenfassen, aufbereiten. Das heißt aber, diese ganzen Tätigkeiten, die auch in der Studie übrigens von Freyan Osborne 2013, dann von Daniel Rock 2020 nochmal aufgegriffen wurden, die müssen sie für sie sich selber rausbekommen. Das erfordert Mut und sie müssen darauf Lust haben und es erfordert Investment. Und leider, das prophezeie ich Ihnen auch, die ersten Investments werden schiefgehen. Das ist leider so. Aber sie können es nicht aussitzen. Und wie gesagt, meine Hoffnung wäre, dass wir diesen Mut in Deutschland aufbringen, zumindest die Bereiche herauszufinden, wo wir produktiver sind, sodass also die Menschen, die wirklich hier total engagiert, ich fand das vorhin total klasse mit den Fahrradläden und so weiter. Und ich habe selber gerne früher an Fahrrädern geschraubt und für Kinder und so weiter. Aber das möchte ich tun. Ich möchte nicht andere Tätigkeiten dann jemand machen. Ich möchte mein Fahrrad verbessern. Und ich möchte anderen Kindern irgendwie bestimmte Sachen im Fahrradverkehr beibringen. Dass man versucht, wieder die Tätigkeiten zu fokussieren und die Unterstützung bei einer KI sucht. Und dafür werden sie oft schief liegen. Und es wird nicht hinhauen. Und sie werden sich ärgern, dass das Ding ihnen komische Sachen erzählt. Und ich gehe mit dir auch komplett mit, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo man es nicht einsetzen sollte. Vor allen Dingen also staatliche Bereiche. Ja?
Okay. Also keine künstliche Demokratie.
Ich würde mal sagen, dem würde ich grundsätzlich total zustimmen. Das Interessante ist ja leider, dass wir so gesellschaftliche Rahmenbedingungen haben. Das heißt, das Geld, was ich dafür ausgebe, kann ich für was anderes nicht ausgeben. Und das muss ich natürlich überlegen. Da finde ich es auch gut, da sozusagen die Forschung sich anzugucken, wo hat es geklappt, wo hat es nicht gut geklappt, was ist vielleicht eine sinnvolle Richtung. Weil gerade Zusammenfassung, da gab es jetzt im letzten Jahr in Australien einen Versuch mit Amazon und dem und der australischen Regierung, die haben versucht, automatisch zusammenfassen zu lassen. Und die Ergebnisse waren so schlecht, dass die Nachbearbeitung der Zusammenfassungen länger gedauert haben, als hätte man das händisch zusammengefasst. Ne? Also da sozusagen viele Sachen gehen dann schief und es gibt aber dann auch kleine, die funktionieren. Und da würde ich sogar auch denken, vielleicht muss das jetzt nicht die AWO alleine machen, sondern vielleicht muss man sich da auch irgendwie zusammenschließen und sagen, hey, ihr probiert die Use Cases aus, wir probieren die aus und die lassen wir sein, weil die so teuer sind, dass wir das Geld lieber in solche coolen Projekte stecken. Also das muss man immer so ein bisschen, die Abwägung kann einem keiner abnehmen. Und es gibt auch, manchmal so dieser Glitzerstaub der KI, die alles kann. Es gibt auch so eine zweite Funktion, die KI hat, und zwar man kann ein Unternehmen oder eine Organisation fragen, wofür wollt ihr denn KI einsetzen? Und was die einem dann sagen, das ist ihr größtes Problem.
Und die Lösung dafür ist nicht notwendigerweise KI.
Genau, die mag gar nicht technisch sein.
Ich habe eben gesagt, also lieber keine künstliche Demokratie. Also unsere Gesprächsrunde heißt ja künstliche Demokratie, wie KI Gesellschaften verändern kann. Sollten wir aus der Demokratie, also aus unserem demokratischen Diskurs, die KI möglichst raushalten? Ist das eine Gefahr? Also im Moment ja, sicher, weil die ganzen Deepfakes in den sozialen Netzwerken, aber das meine ich jetzt nicht.
Also ich würde antworten, es kommt sehr darauf an, wie wir und was wir genau für ein System einsetzen wollen. Ne? Also es gibt tatsächlich so ganz interessante Anwendungen, wo man versucht zum Beispiel einen sehr, sehr vielfältigen demokratischen Diskurs mit ganz, ganz vielen Menschen irgendwie handhabbarer zu machen, dadurch, dass man Zusammenfassungstools einsetzt oder Sprachanalyse, die besser clustert, welche Meinungen gehören hier zusammen, um vielleicht einen Überblick über eine Debatte zu gewinnen. Das finde ich zum Beispiel ganz interessant. Oder es gibt eine kleine Anwendung, die heißt Polytrack. Das ist auch von zwei Freiwilligen betrieben. Da kann man sich über ganz, ganz viele politische Kandidatinnen genauer informieren und kriegt im Grunde ein Portfolio über verschiedene politische Kandidatinnen durch eine KI-Analyse generiert, was die eigentlich, wofür die eigentlich stehen. Also es gibt schon spannende Anwendungen, aber ich glaube, KI kann uns nicht Politik und politisches Argumentieren und das wirklich politische Miteinander abnehmen, sondern das ist im Kern eine menschliche, gesellschaftliche Funktion.
Wie würde ich so ein Zusammenfassungstool, wie würde ich das idealerweise, ich sag mal, am Markt platzieren? Weil in dem Moment, wo ich sage, okay, wir wollen hier einen großen politischen Diskurs haben, wir laden sehr viele Leute ein, wir, die Bundesregierung, der Deutsche Bundestag, wer auch immer, birgt das ja sofort die Gefahr der Verschwörungstheorie. Ja, das fasst ja nur zusammen, was die Regierung gerade möchte. Das ist ja biased, das ist ja, das hat ja Vorurteile und transportiert diese Vorurteile in die Menschen.
Also das kommt auch darauf an, wie man die KI verwendet. Vielleicht mal ganz kurz, also es gibt, was ich total gut finde, es gibt Lösungen, wie man Technik gut verwenden kann, um zum Beispiel Social Media besser zu machen, dafür zu sorgen, dass wir uns eher auf das fokussieren, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Aber das ist ja nicht die Realität, in der wir gerade leben. Sondern die Realität, in der wir gerade leben, ist, dass die großen Plattformen, auf denen immer mehr Menschen den Großteil ihrer Informationen bekommen, die Social Media Plattformen, dass die auf polarisierende Inhalte optimiert sind. Das heißt, die Unternehmen verdienen besonders dann viel Geld, wenn sie möglichst extreme Meinungen pushen. Und das liegt daran, weil die unsere Emotionen ansprechen. Und wenn unsere Emotionen angesprochen werden, dann verbringen wir mehr Zeit auf der Plattform und dann sehen wir mehr Werbung. Weil am Ende sind alle diese Social-Media-Plattformen, da geht es darum, dass wir möglichst viel Werbung angucken. So verdienen die ihr Geld. Das muss nicht so sein. Man könnte die Algorithmen auch so programmieren, dass sie eben auf das Verbindende gehen und die konstruktive Debatte fördern. Aber wir sehen ja auch gerade, wie sich Mark Zuckerberg verhält, wie sich Elon Musk verhalten, also die Besitzer von Meta. Dazu gehört Facebook und Instagram und X, was früher Twitter war. Ja, zeigen gerade, dass sie vor allem Trump gegenüber loyal sein wollen und alles tun wollen, was er gut findet. Und das passt für die eigentlich auch ganz gut, weil dann müssen sie nicht so viel Geld ausgeben, um ihre Plattform angenehmer zu machen, besser zu machen, da Beleidigungen und Hass rauszuhalten und eben Faktenchecker zu haben und so weiter. Das heißt, ja, das sollten wir uns als Gesellschaft einfach nicht gefallen lassen. Und dafür sind auch Regeln, die Staaten erstellen, extrem wichtig, weil sonst haben wir einfach diesen Wildwuchs und wir haben vor allem Realitäten, die immer mehr auseinanderdriften. Also manche Leute, die eben nur ihre Informationen direkt von Social Media bekommen und andere, die vielleicht noch die Lokalzeitung lesen oder sich irgendwie bei anderen Medien informieren, die journalistischen Standards entsprechen.
Wenn du sagst, man könnte... Wenn du sagst, man könnte es auch anders machen, also die werden das mit Sicherheit nicht anders machen, weil es ist deren Geschäftsmodell. Wer ist man?
Ist es der Staat, der hier Gesetze? Das ist die große Frage. Also irgendwer muss es machen, glaube ich. Aber
wer? Ist das eine Aufgabe, die der Gesetzgeber übernimmt? Ist das eine Aufgabe, die eher so ein Player wie die AWO übernimmt? Ist das eine neu einzurichtende öffentlich-rechtliche Anstalt, die unsere Kommunikation Also, ich will nicht Sauberheld sagen, weil das.
Ja, ja, ich finde, das ist aber sehr interessant, weil das ist doch mal eine Diskussion, die es zu diskutieren lohnt. Weil oftmals, naja, oftmals diskutieren wir dann, ja, ist dieses Modell besser, ist das mehr, produziert das mehr Profit oder das mehr Profit? Silicon Valley hat eine der größten Kinderarmutsraten in den USA, weil da von den Steuern, von den Gewinnen nichts ankommt bei den Leuten. Daran erkennen wir schon, dass diese Denkweise, ah, wie müssen wir das wirtschaftlich angehen, welches Modell ist schneller, welche Daten sind so weiter. Das sind eigentlich, die Fragen sind doch eigentlich, wie wollen wir unsere Social Media eigentlich haben? Was ist denn eine gesunde öffentliche sozusagen Welt, in der wir leben? Und Jeffrey Hinton, der halt diesen Nobelpreis bekommen hat für KI, Details sind noch komplizierter, der meinte halt, naja, KI macht halt die Starken stärker. Das heißt, wenn wir, solange wir in so einer, seine Worte, kapitalistischen Welt leben, sozusagen wird KI das alles nur noch verschärfen. Das heißt, die Frage darf eigentlich
Moment,
nicht...
Wenn er sich dieses Ding von den Chinesen runterladen und damit rumspielen kann, dann kann ich das doch auch und ich bin schwach. Also könnte ich mich doch auch stärker machen.
Das kannst du auch, aber das kann eine Firma mit Riesenressourcen und einer Forschungsabteilung noch viel besser als du. Also glaube ich, so gut kenne ich dich nicht. Genau. Also und das ist, glaube ich, so eine Frage, wo finde ich, dass die Diskussion halt hinkommt. Wir wollen ja dahin gehen, dass die KI uns die Arbeit abnimmt und nicht wegnimmt. Und an der Stelle finde ich es relativ gut, dass in unseren sozusagen europäischen und deutschen Systemen viele Sachen halt auch nicht mit KI gehen, ne? Weil die vielleicht nützlich sind, aber wir haben immer diese Diskussion, Risiken und Chancen. Die Risiken tragen meistens andere als die Chancen haben. Und wenn wir das mitdenken, dann löst sich diese Diskussion auf, weil wir nämlich sagen, ah, ist ja interessant, ein paar Leute haben davon einige Vorteile, was weiß ich, werden reicher und so weiter, oder haben vielleicht Nutzen, weil sie ihre E-Mails schneller durchsuchen können. Und die Risiken sind meistens der globale Süden, ne, das wurde schon angesprochen, der unfassbar riesengroße Ressourcenaufwand, der sozusagen entsteht, wenn die Geräte gekauft und gebaut werden und wo sie danach hingehen.
KI als Klassenfrage.
Und jetzt, genau, und jetzt kommen wir zu DeepSeek, ne, wo gesagt wird, ah, das ist so energieeffizient, das werden Sie alle in der Zeitung lesen, wie effizient die sind. Jetzt gibt es leider einen Rebound-Effekt. Das heißt, diese Riesensysteme, die ganz viel Riesenressourcen Fußabdruck hatten, die werden jetzt klein und effizient. Die werden jetzt so klein und effizient, dass sie auf jedem ihrer Geräte auch laufen. Und die sozusagen die Geräte mit Betriebssystemen und so weiter ausstatten, die werden das überall einbauen. Und sie werden sich dann wundern, warum sie ihr Handy jetzt zweimal am Tag aufladen müssen. Also ja, wir merken, dass diese Technik ist immer eingebettet in diese Rahmenbedingungen, wie die Regeln setzen und so weiter. Und das müssen wir natürlich diskutieren. Da diskutieren wir dann nicht über Transistoren und Modelle, sondern über Regeln unserer Gesellschaft.
Ja, ich würde gerne noch einen kleinen gerne. Warte ich gerne. Gerne noch ein kleines Beispiel bringen, was uns nochmal auf einen anderen Punkt bringt. Es gibt eine schöne Studie vom DFKI, die nämlich uns darauf stößt, dass auch wenn KI sehr leistungsfähig sein kann, das nicht bedeutet, dass damit unsere Organisationen und unsere Lösungen immer gleich viel leichter werden. Das Beispiel dafür ist, dass KI zum Beispiel für Diagnosen mit eingesetzt werden kann, wo in manchen Bereichen KI unheimlich dabei helfen kann, zum Beispiel radiologische Bilder auszuwerten. Das Problem ist aber, dass wir uns noch zu wenig angeschaut haben, wie genau dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine hier funktioniert. Und ein Ergebnis ist, dass also in der Studie, die das DFKI gemacht hat, die Ergebnisse besonders von erfahrenen Ärzten mit diesem Diagnosetool sich verschlechtern, eine treffende Diagnose festzustellen. Bei jüngeren Ärzten scheint es zu unterstützen. Was aber für alle gilt, ist, dass sie so einen sogenannten Machine Bias haben. Dass also, wenn eine falsche Empfehlung kommt, sie alle, egal ob erfahren oder nicht erfahren, die Tendenz haben, diesem Empfehlungssystem zu vertrauen und nicht auf ihren eigenen Instinkt zu hören und damit insgesamt wesentlich schlechtere Diagnosen gestellt werden.
Ließe sich sowas durch eine KI wieder lösen?
Ich glaube nicht per se und quasi so ganz einfach. Und vor allem, Was uns das quasi lehrt, ist, wir müssen uns dieses Zusammenspiel einfach noch wesentlich genauer anschauen. In welchen Konstellationen und unter welchen Bedingungen kommen wir denn zu guten Entscheidungen? Und vor allem, was macht das auch langfristig zum Beispiel mit menschlichen Fähigkeiten? Wollen wir das? Dass also zum Beispiel ein besonders erfahrener Arzt damit quasi zu schlechteren Ergebnissen kommt und wie gehen wir damit um? Also ich glaube, es stellt uns vor neue Herausforderungen, die wir erst noch ausloten müssen, um sagen zu können, das verbessert nur unsere zum Beispiel Gesundheitsdiagnosen.
Ich nehme mit, aus unserer Gesprächsrunde, kommt drauf an. Oder?
Ich glaube, was sie auch mit, was du auch mitnehmen kannst, ist, dass ob es drauf ankommt, wir nur rausbekommen, wenn wir explorieren und den Mut haben, das wirklich versuchen, in bestimmten Bereichen anzuwenden.
Und gerade diese Mensch-Maschine-Interaktion, also die Frage nach der Mensch-Maschine-Interaktion, ja, ist natürlich für sowas wie die AWO, die ist natürlich ideal dafür geeignet, weil sie in der Lage ist, in einer großen Struktur zu denken und auch Daten zu sammeln und auszuwerten. Und fehlt jetzt nur noch das nötige Kleingeld. Sitzt hier jemand, der... guckt gerade auf ihr Handy, die hat er nicht mitgekriegt.
Aber da kann ich zum Beispiel zumindest einen erfreulichen Hinweis machen. Es gibt in Deutschland gerade in diesem Bereich gemeinwohlorientierte KI auf jeden Fall ein Interesse, auch verschiedener Ministerien. Es gibt das Civic Coding Netzwerk, das ist von 3 Ministerien, dem BMUV, BMAS und BMFSFJ. Und die haben sich zusammengetan und eine Geschäftsstelle für gemeinwohlorientierte KI gegründet mit sehr vielen Vernetzungsprogrammen, aber auch kleinen Förderprogrammen und auch größeren Förderprogrammen für nämlich genau gemeinwohlorientierte KI-Anwendungen, wo es zumindest, also ich kenne zumindest kein anderes Land, was so eine 3-Ministerien-Initiative soweit gegründet hat. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und auch auf europäischer Ebene passiert relativ viel. Jetzt im Februar ist der AI Action Summit in Paris, wo zum Beispiel gemeinwohlorientierte KI und auch das Thema Nachhaltigkeit einen eigenen Track bekommen haben, wo sehr viele Staatsoberhäupter und wichtige Menschen zusammenkommen, um über die Zukunft von KI in Europa, aber auch international mit sehr vielen auch weltweiten Bündnissen nachdenken werden.
Und also nur hinzugefügt, es gibt jede Menge schöne Einsatzzwecke, die wir schon kennen. Das Interessante ist, dieses kommt drauf an, wenn man es ernst nimmt, dann würde jetzt als AWO, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, wir haben hier eine Lösung für Problem X, diese Frage, lass es uns doch mal ausprobieren, die muss dann aber auch heißen, kommen dann Leute mit zu mir an den Arbeitsplatz und gucken sich an, was ich genau mache und wie das geht und wie das System das verbessern könnte.
Ja, das ist nicht unaufwendig.
Und wenn das aber nicht passiert, dann ist es vermutlich nicht eine Sache, die man ausprobieren will, wenn dann so eine Gesamtlösung. Und nur wenn man das so detailliert ausprobiert, kommt man nicht genau zu diesen schönen Lösungen, die Theresa auch genannt hat. Es gibt auch ganz viele, auch im Nachhaltigkeitsbereich und so weiter. Das Problem sind aber eher diese Sachen, die da nicht reinfallen. Ne? Also sozusagen, wenn wir einen kleinen Teil wirklich nützlicher KI-Anwendungen haben und einen großen Teil, der sozusagen den Planeten verbrennt, während er das tut, aber gar keinen gesellschaftlichen Nutzen erzeugt, dann muss der Fokus nicht nur darauf liegen, diese guten Anwendungsfälle zu finden, sondern die anderen auch einzuhegen. Und das in Kombination, dann kommen wir auch voran.
Ich bedanke mich bei Clara Helming, bei Theresa Züger, bei Rainer Reag und bei Alexander Löser. Vielen Dank.